Unser Anfang geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zur Andacht am Sonntag Reminiscere. Unsere kleine Kunde über die Sonntagsnamen möchte ich heute fortsetzen. Reminiscere miserationum tuarum Domine et misericordiae tue quae a saeculo sunt. So beginnt in der lateinischen Fassung der Psalm für den heutigen Sonntag oder der Psalmvers. Es ist der 6. Vers aus dem 25. Psalm, der zu Deutsch heißt: Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. So begegnet Gott seinen Menschen mit Barmherzigkeit und mit Güte und auch mit Liebe. Ein Liebeslied soll uns heute Vormittag begleiten. Allerdings, ich gebe zu, ein etwas seltsames Liebeslied. Es ist aufgeschrieben beim Propheten Jesaja im 5. Kapitel, die Verse 1 bis 7.
Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe, und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit.
So manches Gespräch bei einem Rechtsanwalt oder einem Berater beginnt mit dem Satz, ich frage das jetzt mal für einen Freund. Meistens geht es dann darum, dass jemand eine vielleicht etwas peinliche Frage über eigenes Fehlverhalten hat und sich einfach nicht traut zu sagen, ich bin derjenige, der dies oder jenes auf dem Kerbholz hat und ich brauche jetzt die passende Beratung. Ich frage das für einen Freund. Wird im Übrigen auch in mancher Satiresendung heutzutage auch immer wieder verwendet. Weder peinlich noch eine Frage ist natürlich unser Text heute. Jesaja redet von einem lieben Freund. Nein, er redet nicht nur, er singt. Und er singt ein Liebeslied. Ein Liebeslied von seinem Freund an seine Geliebte. Nun, es ist ein Liebeslied, ja, aber das geliebte Wesen wird nicht als Goldschatz, als Mäuschen oder Häschen bezeichnet, auch nicht als ein sprödes oder stacheliges Heideröslein, das niemanden an sich rankommen lässt. Die Geliebte ist auch kein freier Falke, der sich nicht binden lässt und immer wieder auf und davon fliegt, wie es im Mittelalter der Minnesänger gesungen hat. In unserem Fall ist die Geliebte ein Weinberg. Und dieser geliebte Weinberg, der hat eigentlich die allerbesten Voraussetzungen. Er wird angelegt an einer sehr, sehr guten Lage, Jesaja sagt auf einer fetten Höhe, wir würden bei einem Weinberg heute sagen, einer perfekten Südlage. Er richtet ihn her, gräbt ihn um, klaubt mühselig alle Steine heraus, sucht sich die besten Reben aus und pflanzt sie darin. Er schützt seinen Weinberg, indem er einen Turm darin baut, auf dem der Wächter sieht, ob menschliche oder tierische Eindringlinge die Ernte gefährden können, und gräbt eine Kelter, so heißt es in unserem Text. Naja, wir sehen die Kelter heute mehr als eine Maschine, die Trauben quetscht. Damals gab es das nicht. Man grub tatsächlich eine Art Bottich ins Erdreich mit einer Abflussrinne. Und in dieser Kelter wurden dann die reifen Trauben mit den Füßen gequetscht und so der Most gewonnen. Beste Voraussetzungen. Eine gute Lage, eine liebevolle Pflege für den Weinberg, bestes Pflanzgut, da müsste doch alles so kommen, wie man es sich wünscht. Eine reiche, eine gute Ernte mit hervorragenden Trauben, hohen Öchslegraden, die letztlich einen traumhaft guten Jahrgang ergeben. Aber was sagt Jesaja? Der Freund, den er hat, der wartet, dass der Weinberg gute Trauben bringt, aber er brachte schlechte. Und dann ruft er seine Zuhörer auf, die Bürger zu Jerusalem, die Männer Judas: Richtet zwischen meinem Freund und seinem Weinberg, seiner großen Liebe. Das ist im Übrigen ein Schachzug, der gar nicht so unbekannt ist. Ich erzähle eine Geschichte und ich bitte um ein Urteil. Sei du mal der Richter. Seid ihr die Richter. So ähnlich hat es zum Beispiel im 2. Samuel-Buch im 12. Kapitel der Prophet Nathan mit König David getan. König David hatte ja sich die Frau eines seiner Soldaten ausgeguckt, hat sie verführt und hat dann dafür gesorgt, dass der Ehemann besagter Frau, die den Namen Batseba hatte, an vorderster Front von den Feinden getötet wurde. Und da kommt eben Nathan und erzählt dem König David eine Geschichte von einem reichen Mann, der alles hat, was er braucht, in Menge und Fülle, und einem armen Mann, der nichts besitzt, außer einem kleinen Lämmlein, das er großzieht und liebt und wie einen Hausgenossen hält. Und dieser reiche Mann holt sich das einzige Tier seines armen Nachbarn, um es für ein Opfer zu verwenden, und lässt seinen eigenen Reichtum unangetastet. Als David diese Geschichte hört, ist er empört und sagt: Dieser Mensch, der sowas tut, der ist des Todes. Wer ist der Kerl? Ich werde ihn bestrafen. Und Nathan sagt zu David: Du, König David, du bist es. Du hast in all deinem Reichtum und in all deiner Macht dem armen Uriah seine Frau Batseba ausgespannt. Und nicht nur das, du hast auch dafür gesorgt, dass er umkommt und du freie Hand hast, Batseba zu heiraten. Der Angeklagte sozusagen wird übergangsweise zum Richter ernannt. Damals bei König David und dem Propheten Nathan und letztlich jetzt auch hier bei dem Weinberglied, das der Prophet Jesaja Jahrhunderte später den Männern in Jerusalem in die Ohren singt. Und es ist fast zum Herzerweichen. Das sind die besten Voraussetzungen für einen wunderbaren Weinberg. Was hätte ich denn noch mehr tun sollen, damit der geliebte Weinberg Frucht trägt? Mir fällt nichts ein, ich habe doch wirklich alles getan. Und trotzdem hat er nur schlechte Trauben gebracht. Warum nur hat er das getan? Das ist gar nicht so uninteressant, denn jetzt redet in unserem Text nicht mehr Jesaja als Person, sondern es redet Gott durch den Mund Jesajas. Was sollte man noch mehr tun, das ich nicht getan habe an ihm, diesem Weinberg, sagt er. Beste Voraussetzung, größte Zuwendung unendlich viel Liebe und dann doch die große Enttäuschung. Warum geschieht das? Diese Warum-Frage, die stellen wir uns ja auch an vielerlei Stellen und sind oftmals ganz schön hilflos dabei. Warum lässt Gott das zu, sagt so manch einer nach einem schweren Schicksalsschlag. Und in diesem Fall, in unserem Text, ist es kein Mensch, der Gott diese Frage stellt, sondern es ist Gott, der selbst die Warum-Frage stellt und eigentlich keine Erklärung dabei findet. Geht uns auch oft so. Man tut das Beste, man bemüht sich, ist mit aller Liebe dabei und wird doch enttäuscht. Es klingt nach einer enttäuschten Liebe. Und wie gehen wir Menschen jetzt mit einer enttäuschten Liebe um? Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Wenn jemand von einem anderen Menschen schwer enttäuscht ist, dann kann er sogar auf Rache sinnen. Oder er sagt, du bist für mich gestorben, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Wie reagiert Gott auf seine enttäuschte Liebe? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Gott zieht seine schützende Hand von seinem Weinberg ab. Der Turm, auf dem der Wächter sorgfältig über den Weinberg wacht, wird nicht mehr besetzt. Die schützenden Mauern werden eingerissen. Die Pflege, die er bisher immer erfahren hat, rechtzeitiger Schnitt, Unkraut jäten, all das findet nicht mehr statt. Er verwildert. Er wird sich selbst überlassen. Jetzt bin ich nicht mehr für dich zuständig. Ich schaue einfach drüber hinweg. Es soll nicht mal mehr auf dich regnen, du Weinberg, du. Da spricht tief enttäuschte Liebe heraus. Kein Hass, nein, sondern das Gegenteil von Liebe, die Gleichgültigkeit. Der Freund Jesajas, und wir wissen es, dass es Gott ist, der da spricht, der spricht nicht von Rache und Zerstörung, sondern er spricht von Gleichgültigkeit. Du hast meine Liebe zurückgewiesen, keine Frucht gebracht, deswegen werde ich mich auch nicht mehr um dich kümmern. Im letzten Vers unseres Predigttextes klärt Jesaja tatsächlich diese Geschichte, die er für einen Freund gefragt, nein, gesagt und gesungen hatte, auf. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Heißt es, dass Gott damals seine Erwählung für das Volk Israel zurückgezogen hat? Nein, denn Gott ist ja treu. Er hat seine Erwählung nicht zurückgezogen. Aber er hat deutlich gemacht, dass er auch möchte, dass seine Liebe erwidert wird. Vor etlichen Jahren war die Frage im Raum gestanden, müssen wir als evangelische Kirche in Bayern unsere Beziehung zum Volk Israel klären? Denn in unserer Kirchenverfassung waren die Beziehungen zwischen Christen und Juden nicht geregelt und nicht angesprochen. Und so wurde damals beschlossen, dass die Beziehung zwischen Juden und Christen in den Grundartikel, also in die Präambel unserer Kirchenverfassung eingearbeitet werden soll. Und beim ersten Entwurf war es etwas missverständlich, weil da hätte man daraus lesen können, dass sich die evangelische Kirche zur Gänze und völlig unkritisch mit dem Staat Israel solidarisiert. War natürlich nicht beabsichtigt, diese Engführung, sondern es ging ums Volk Israel, ums biblische Volk Israel. Und deswegen lautet der zweite Satz im Grundartikel unserer Kirchenverfassung so: Mit der ganzen Kirche Jesu Christi ist sie, unsere bayerische Landeskirche, aus dem biblischen Gottesvolk Israel hervorgegangen und bezeugt mit der Heiligen Schrift dessen bleibende Erwählung. So ist der Artikel dann 2012 in die Verfassung gekommen. Es hat sich also auch in unserer Verfassungslage nichts geändert. Auch wenn Gott ein enttäuschter Liebender manchmal ist und wir seine Liebe nicht so richtig wahrnehmen können, sie bleibt trotzdem bestehen. Das heißt nicht, dass er uns sozusagen ungeschoren davonkommen lässt. Er zeigt uns schon, was er möchte, aber aus Gottes Liebe wird niemals Hass. Die Geschichte hat sich ja auch noch weiter fortgesetzt. Das Bild vom Weinberg ist tragfähig. Im Markus-Evangelium im 12. Kapitel erzählt Jesus ja das Gleichnis von den bösen Weingärtnern, die Knechte des Herrn, als sie die Ernte abholen wollen, erst verspotten, dann verprügeln, dann töten und am Ende sogar vor dem Sohn nicht zurückschrecken und den Sohn des Weinbergbesitzers auch töten. Wo Jesus damals schon deutlich gemacht hat, Gott liebt seine Menschen in so unendlichem Maß, dass er selbst ihn, den Gottessohn Jesus, opfert, damit die Menschen verstehen, wie groß Gottes Liebe ist. Und heute sind wir in ähnlichen Situationen. Wissen wir, mit der Liebe Gottes umzugehen? Schätzen wir sie so, wie sie gemeint ist? Lassen wir uns in unserem eigenen Leben von dieser Liebe Gottes beeinflussen? Schätzen wir diese Liebe Gottes so, wie sie es verdient? Oder sind wir auch ein Weinberg, der bei besten Voraussetzungen nur schlechte Trauben bringt? Ich habe vorhin gesagt, es hat sich nichts geändert. Das ist bedrohlich, aber auch verheißungsvoll. Wir Menschen haben uns überwiegend nicht geändert. Wir laufen auch oft blind durchs Leben, ohne all das wahrzunehmen, was Gott uns in seiner Liebe schenkt. Das ist das Bedrohliche. Aber das Verheißungsvolle ist, Gott bleibt bei seiner Liebe. Seine Liebe für das Volk Israel, damals wie heute, und seine Liebe für sein Volk, das sich nach seinem Sohn nennt. Es hat sich nichts geändert. Unsere menschlichen Schwächen und Gottes Liebe. Aber es ist die Hoffnung. Und gerade in dieser Passionszeit erinnern wir uns immer wieder dran, dass diese Hoffnung eine lebendige Hoffnung ist, dass wir Menschen je länger, je mehr lernen, mit und aus der Liebe Gottes zu lernen, um endlich auch gute Früchte zu bringen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.